ARD.
Wenn man mit Kindern und Jugendlichen spricht, was aktuell eben fehlt, Beteiligung. Ob das in politischen Gremien ist oder im Ort, in der Stadt, wie auch immer. Es ist ja nicht so, dass Kinder und Jugendliche nur Kinder- und Jugendpolitik machen. Wenn wir über Rente reden, wenn wir über Arbeit reden, wenn wir über Wirtschaft reden, ich glaube, das sind alles Themen, wo junge Menschen eine Meinung zu haben, die auch auf jeden Fall mit einbezogen werden muss. Die Schuldenbremse ist da, glaube ich, ein super gutes Thema.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern ist ein Thema, das in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Aktuelle Studien zeigen, dass etwa ein Fünftel der jungen Menschen in Deutschland psychisch belastet ist. Unter anderem darüber spreche ich heute mit Fabian Schön. Er ist Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, setzt sich intensiv für die Belange der SchülerInnen ein und fordert unter anderem eine bessere Unterstützung durch Schulpsychologen. Lieber Fabian, schön, dass du dabei bist.
Schön, dass ich da sein kann. Hallo.
Wenn wir über das Thema psychische Gesundheit sprechen, dann ist das deshalb auch für mich irgendwie eine wertvolle Perspektive, das mal aus Sicht von jungen Leuten zu erfahren. Welche Themen von Schülerinnen und Schülern müssten eigentlich aus deiner Sicht in der Debatte eine größere Rolle spielen?
Ich glaube, ein sehr großes Problem ist eben, dass diese Debatte ohne Kinder und Jugendliche oder Schülerinnen und Schüler gemacht wird. Wenn man von Anfang an das Ganze aus der Perspektive der jungen Menschen mitsehen würde und Kinder und Jugendliche oder Schülerinnen und Schüler, je nachdem, worüber man redet, mit einbeziehen würde, dann müsste man sich an ganz vielen Stellen die Frage gar nicht stellen. Und ich glaube, deswegen wäre es ein super Ansatzpunkt, egal in welchem Gremium, egal in welcher Arbeitsgruppe, junge Menschen, die Vertretung von anderen Schülerinnen und Schülern gelernt haben, da irgendwie ein Mandat haben, dazu zu holen und so direkt immer diese junge Perspektive, junge Themen dabei zu haben. Und wenn man damit anfängt, dann hat man, glaube ich, auch schon einen sehr großen Schritt geschafft und eine Grundlage geschaffen, auf der man deutlich besser arbeiten kann.
Während du das gerade sagst, habe ich mich an ein Buch erinnert von Dario Schramm, Die Vernachlässigten. Ist das dein direkter Vorgänger gewesen?
Nee, da waren noch einige dazwischen, aber ich kenne Dario auch und er hat das in Bezug auf die Corona-Pandemie da eigentlich ganz gut hervorgebracht, ja.
Ja, genau. Und irgendwie scheint das ja eine traurige Konstanz zu sein, dass jungen Menschen eben nicht zugehört wird, sonst müsstest du es ja nicht fordern, dass die auch teilhaben. Wie erklärst du dir das?
Ja, manchmal werde ich gefragt, als was ich mich denn selber sehe, ob ich mich als Politiker sehe oder als Lobbyist. Und immer wenn es dann um Lobbyismus geht, dann bin ich immer der festen Überzeugung, nein, das bin ich nicht, das sind wir nicht, weil wir keine Lobby haben. Schülerinnen und Schüler sind in den meisten Fällen keine Wähler, Wählerinnen und Wähler, und bringen auch nirgendwo viel Geld oder viel Steuern mit, als dass man allzu viel Rücksicht auf sie nehmen müsste. Zumindest, wenn man das kurzfristig betrachtet. Wenn man das Ganze langfristig betrachtet, ist die junge Generation recht wichtig, weil sie tatsächlich die Zukunft des Landes, der gesamten Gesellschaft abbilden und zu dieser werden sollen. Und deswegen, glaube ich, wird da an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einfach ein bisschen zu kurz gedacht.
Ich erinnere mich daran, dass ich beim Hambacher Schloss, beim Demokratieforum mit Michelle Friedmann tatsächlich mal den Satz gesagt habe, junge Leute haben keine Lobby. Das heißt, du würdest da auch zustimmen.
Absolut, ja.
Fabian, du hast darauf hingewiesen, dass die hohe Zahl psychisch belasteter SchülerInnen nicht als Normalzustand hingenommen werden darf. Ich habe es gerade schon mal gesagt, wir sprechen von einem Fünftel. Ich habe letztens mal in meiner Medien-AG gefragt oder denen das gesagt und die haben gesagt, was? Nur ein Fünftel? Sie kennen quasi keinen Freund, keine Freundin, nicht irgendwelche Probleme hat. Was würdest du dir wünschen im Bezug darauf?
Ja, ich glaube, diese was nur ein Fünftel Reaktion, die spiegelt aus meiner Perspektive genau zwei Sachen wider. Diese Zahlen, jeder Fünfte, jeder Vierte, das sind Zahlen nach Selbstangabe, also Schülerinnen und Schüler, die über sich selber sagen, dass sie da eigentlich Unterstützung bräuchten. Und die kommen, glaube ich, daher, dass dieses Thema extrem tabuisiert ist. Wenn man dieses Thema deutlich mehr enttabuisieren würde, würde es aus meiner Perspektive eine deutlich größere Zahl an jungen Menschen geben, die sagen würden, mir geht's nicht gut. Und dann würden diese Studien das auch genauso wiedergeben. Denn wenn man aus den gleichen Studien, wie jetzt zum Beispiel das Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung, andere Fragen nimmt, wo zum Beispiel die Lehrkräfte gefragt wurden, da meinten sie, dass nahezu die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler zumindest in der Schule so beeinflusst sind, unter Druck stehen oder wie auch immer, dass der Unterricht mit ihnen nicht so funktioniert, wie er eigentlich nach dem System vorgesehen ist.
Und was hältst du davon, wenn dann irgendein älterer Herr sagt, stellt euch mal nicht so an, wir haben es ja damals auch geschafft.
Ich glaube, darüber kann man inzwischen nur noch lachen. Die Zeiten sind ganz andere. Die Situation, mit der junge Menschen konfrontiert sind, sind ganz andere. Schon alleine am Beispiel der inzwischen zunehmend durchdigitalisierten Welt sind junge Menschen mit einem massiven Andrang an digitalen Reizen konfrontiert, jeden Tag und überall. Und dazu kommt, dass Algorithmen eben sehr oft sehr gerne negativ bahnbrechende, wie auch immer, Schlagzeilen bevorzugen. Und dementsprechend kriegen junge Menschen kaum noch irgendwas ab. Also man hat diesen digitalen Raum ständig vor sich und um sich. Und das, was da am besten Zahlen bringt, das sind negative Kampagnen, Situationen, Vorfälle, was auch immer. Und ich glaube, das ist ein Einfluss auf die psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern in einem Ausmaß, das schon lange nicht mehr gesund ist.
Spannend, dass du gerade die Nachrichtenlage nochmal besprichst. Schülerinnen und Schüler sind ja damit konfrontiert, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch viel politischer, als ihnen oft nachgesagt wird. In einem Beitrag von SWR aktuell vom 7.11.2024 wird beschrieben, wie die SchülerInnen auf das Ampel-Aus reagieren und wie es sie beschäftigt hat.
Ja, also meine Social-Media-Kanäle waren tatsächlich voll. Jedes Video war erst zu Trump, dann zu Ampel, dann wieder zu Trump, dann nochmal zu Trump und dann wieder zurück zu Ampel.
Es hat mich einfach schon überrascht, dass so viel auf einmal passiert. Und ich hatte zwar schon vorher mitbekommen, dass es auch langsam immer weiter zu Streitigkeiten immer stärker einfach gekommen ist. Aber ich hatte einfach nicht erwartet, dass jetzt so abrupt die Ampel sich einfach auflöst.
Wenn die Meinungen zu verschieden sind und es zu keinen Konklusionen oder richtigen Entscheidungen dann letztendlich kommt und es die ganze Zeit nur an den verschiedenen Meinungen hadert, dann ist was Neues wichtig, weil wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht.
Ich bin zerrissen, weil man will natürlich immer schon, dass das Volk zufrieden ist, aber auch gleichzeitig denkt man so, ja, was kommt denn jetzt?
Zunächst mal auch nochmal in Bezug auf diese Sicht auf junge Leute. Glaubst du, junge Leute werden, wenn es politisch wird, unterschätzt?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja nicht lange suchen. Da findet man haufenweise Aussagen von deutlich älteren Politikerinnen und Politikern, die von so einer unpolitischen Jugend sprechen, die ja überhaupt nicht engagiert ist. Und wenn man das dann mit tatsächlichen Zahlen vergleicht, wie zum Beispiel die Shell-Jugendstudie, die zeigen, dass junge Menschen deutlich politischer und politisch engagierter sind, als es da immer gesagt wird. Und das führt dann eben dazu oder spiegelt sich darin wieder, dass diese Beteiligung von jungen Menschen, die ja an so vielen Ecken so groß geschrieben wird, ganz schnell zu einer Scheinbeteiligung wird, dass Mandatsträgerinnen oder Politiker oder was auch immer Abgeordnete sich mit Schülerinnen und Schülern, jungen Menschen, wie auch immer, treffen und Inhalte besprechen und hinterher ein schönes Foto machen, die Inhalte dann aber ganz schnell vergessen werden, das schöne Foto gepostet wird und dadurch die Jugend als, die Themen der Jugend überhaupt nicht wahrgenommen werden und dementsprechend auch im politischen Diskurs kaum eine Rolle spielen.
Man könnte ja ein bisschen ketzerisch sagen, dass es eine Partei gibt, die die Themen der Jugendlichen aufnimmt, nämlich die AfD. Später hat es die Linke auch geschafft, da eine richtige Ansprache zu machen. Aber das meine ich jetzt eher wertfrei, sondern wenn man sich die Videos der AfD anschaut, dann geht es da ja oftmals eben auch um junge Themen oder sie sind eben auch so dargestellt, dass junge Leute sich oder zumindest ein Teil davon abgeholt fühlen. Ne? Also bei der Juniorwahl hat die AfD 14% auch bekommen. Sprecht ihr darüber, wie man damit umgeht oder wird das thematisiert sozusagen in der Bundesschülerkonferenz und außerhalb?
Ja, wir sprechen grundlegend sehr viel darüber. Was mir an der Stelle nochmal wichtig ist zu sagen, dass es da, du hast gerade zwei Parteien genannt, einen Unterschied gibt zwischen den beiden. Es gibt eine von beiden, die junge Themen mit aufnimmt und irgendwie in ihre Sichtweise, in ihre Perspektive, in ihre Ideologie mit einbringt und dementsprechend junge Menschen sich davon angesprochen fühlen. Und es gibt eine andere oder die andere Partei, die zumindest meiner Ansicht nach die Themen tatsächlich mit aufgreift und umsetzt. Das sind bei anderen Parteien auch noch Jugendorganisationen, die das wunderbar machen. Ich wollte nur noch mal sagen, dass es da einen grundlegenden Unterschied gibt. Tatsächlich ist es, also zurück zur Ursprungsfrage, tatsächlich ist es an immer mehr Stellen ein Thema. Mit der damit verbundene Konfrontation mit Rechtsextremismus. In Schülervertretungskreisen spielt das eine immer größere Rolle. Ziemlich lange wurde es als ein Thema des Ostens abgestempelt. Die Landesschülervertretungen in den Ostbundesländern haben da ziemlich mit einem ziemlich lauten Knall eine Stellungnahme zu geäußert, die es dann auch bis ins Kanzleramt geschafft hat und diskutiert wurde. Inzwischen ist das eine Position der gesamten Bundesschülerkonferenz, wo es eben darum geht, dass es an den Schulen tatsächlich ein Thema ist, dass Schülerinnen und Schüler inzwischen, egal wo, damit konfrontiert sind, dass rechtsextremistische Äußerungen in manchen Situationen keine Einzelfälle mehr sind, dass es kein Einzelfall mehr ist. Wenn auf irgendeinem Tisch, auf der Toilette ein Hakenkreuz hingeschmiert ist, wenn der Arm gehoben wird, teilweise im Unterricht. Wir als Bundesschülerkonferenz hatten jetzt in der vergangenen Woche Plenartagung und konnten mit dem sächsischen Kultusminister darüber sprechen. Und der meinte, allein in Sachsen ist es jede Woche ein gemeldeter Vorfall, so hat er es bezeichnet, rechtsextreme Vorfälle waren gemeint. Und dazu kommt ja eine riesengroße Dunkelziffer. Und ich glaube, ja, das ist ein riesengroßes Problem. Und woher das kommt, werden wir gleich bestimmt nochmal drüber sprechen.
Nee, kannst du gerne jetzt direkt anfangen, okay. Ja.
Das ist der fehlende politische Diskurs in den Schulen, der viel zu lange nicht stattgefunden hat. Viel zu lange wurde durch Lehrkräfte ein Neutralitätsgebot, das im Beutelsbacher Konsens, auf den an der Stelle verwiesen wird, nie so drin gestanden hat und auch nicht so drin steht, damit gearbeitet, sich dahinter versteckt, würde ich sogar sagen, ohne den Lehrkräften dann einen konkreten Vorwurf zu machen, weil genau diese Lehrkräfte auch entsprechend eingeschüchtert wurden. Wir haben gehört von Lehrkräftemeldeportalen, wie sie einige AfD-Landesverbände eingerichtet haben, um Schülerinnen und Schülern aus den eigenen Reihen da irgendwie zu animieren, falls Lehrerinnen und Lehrer, falls irgendwo mal was Falsches sagen, sie da zu melden. Und somit wurde dieser politische, neutrale, mehr oder weniger neutrale, auf Grundwerten basierender und vor allem faktengecheckter Diskurs aus den Klassenräumen entfernt und hat an Orten stattgefunden, wo eben niemand mehr da ist, der die Fakten checkt, der guckt, wie ist das denn tatsächlich, wo muss was gerade vielleicht auch historisch eingeordnet werden. Und da ist es dann eben so, dass die kurzen Schlagzeilen und Hooklines, die auf TikTok viral gehen, auch auf dem Schulhof oder im Gespräch außerschulisch gut funktionieren.
Ja, ist gut, dass du da gerade nochmal drauf hingewiesen hast. Ich habe mir, was das sogenannte Neutralitätsgebot angeht, tatsächlich die Finger wund geschrieben und zahlreiche Videos dazu gemacht und war immer wieder erschreckt, wie viele Lehrkräfte es gibt, die tatsächlich der Auffassung sind, dass man neutral sein müsse. Denn was häufig nicht gesehen wird, ist, dass der Paragraph, der da zitiert wird, wo steht, dass Beamte sich mäßigen sollen, und da steht übrigens auch nichts von Neutralität, dahinter steht, dass sie in der vollen Ausübung ihres Berufs die freiheitlich-demokratische Grundordnung vertreten müssen. Also das ist ja keine Neutralität in dem Sinne, sondern das bedeutet eben, dass man die Demokratie auch aktiv verteidigen muss.
Genau. Ich glaube, das Wort ist Überwältigungsverbot. Also dass Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler nicht von ihrer eigenen politischen Meinung überwältigen dürfen. Und das ist ja eine ganz andere Causa, das ist eine ganz andere Situation, als sich da rauszunehmen mit, wir dürfen hier darüber nicht sprechen, weil wir müssen ja neutral sein.
Genau, nur dass wir die Sachen nicht vermischen. Das eine ist sozusagen, steht im Beamtengesetz und das, was du gerade meinst, das ist ja Teil des Beutelsbacher Konsenses, nämlich Bewältigungsverbot, also ich darf nicht sagen, ihr müsst folgende Partei wählen, dann das Kontroversitätsgebot, was kontrovers ist, muss als kontrovers dargestellt werden und eben eine Schülerorientierung, also ich darf es natürlich nicht irgendwie so sagen, dass es dann auch keiner versteht.
Ja.
Vieles von dem, was du sagst, zeigt ja, dass dieses gerade schon mal angesprochene Buch von Dario, Die Vernachlässigten, immer noch gilt und zwar auch in Bezug darauf, was ich gerade eben angeteasert habe, nämlich bei den psychischen Belastungen. Habt ihr konkret, also ihr oder du, darüber gesprochen, was eigentlich in Schulen passieren müsste, um das tatsächlich auch anzugehen? Weil es wird ja nicht damit getan sein, dass man jetzt fragt, sag mal, wie geht es dir? Obwohl ich mal ganz kurz dazu sagen muss, liebe Lehrkräfte, ist auch eine gute Frage, erstmal ganz grundsätzlich, ne?
Ja, da kann ich nur voll und ganz zustimmen. Wenn es die Kapazitäten bei den Lehrkräften dafür gibt, muss das getan werden. Darüber hinaus braucht es, also natürlich haben wir uns Gedanken darüber gemacht, über akute Handlungen, die passieren müssen und langfristiges. Akut muss Schülerinnen und Schülern ein Angebot geschaffen werden. Ein Angebot, das vielleicht auch aktiv fragt, wie geht es dir, oder zumindest ansprechbar ist. In Schulen kann das passieren durch schulische Angebote von SchulpsychologInnen, Schulsozialarbeit, die auch gerne in multiprofessionellen Teams verankert sich um die Anliegen der Schülerinnen und Schüler kümmern können. Langfristig muss aber der Lebens- und Lernort Schule grundlegend umgestaltet werden. Wenn wir uns manche Schulen angucken, nicht alle definitiv, aber einige und auch keine jetzt so super geringe Zahl, dann sind das Orte, an denen würden sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nie hinsetzen, um da ihre Arbeit zu verrichten. Wir reden da über kaputte Schulklos, schimmelnde Decken und ab und zu gibt es mal auch einen Medienbericht, wo drin steht, dass die Tafel von der Wand gefallen ist. Zum Glück nicht während des Unterrichts. Und ich glaube, das ist ein Umstand, das beschreibt diesen Lebens- und Lernort Schule, der er ja eigentlich sein sollte, recht gut. Das ist kein Ort, der für Schülerinnen und Schüler angenehm ist und dementsprechend ist auch die Atmosphäre darin nicht angenehm. Mhm. Und so wirkt sich das dann eben auch auf die mentale Gesundheit von Schülerinnen und Schülern aus.
Ich muss gerade kurz nochmal Zahlen einbringen, weil ich daran gedacht habe, dass Bildung Table, das ist ein Fachportal, wo es um schulische und bildungsbezogene Inhalte geht, am 10. Januar dieses Jahres eine Statistik rausgebracht hat. Da muss ich ehrlich gesagt zweimal hingucken. Und zwar liegt der Schlüssel von Schulpsychologen rechnerisch, theoretisch gerade, also wenn man den Durchschnitt nimmt, bei 1 zu 5.000, also im bundesweiten Vergleich. Also ein Schulpsychologe für 5.000 Schülerinnen und Schüler. Das ist allerdings, wie gesagt, nur der Durchschnitt. In Bayern ist es zum Beispiel so, dass es einer für 3.000 ist. In Sachsen-Anhalt ist es ein Schulpsychologe für über 9.500 Schülerinnen und Schüler. Ja, also das zeigt so ein bisschen, wie weit wir uns davon eigentlich verabschiedet haben, wirklich einen Schlüssel zu haben, der dann auch für eine Veränderung sorgen kann. Ich glaube, in einem der nordischen Länder ist es so, dass es eine Quote von 1 zu 1.000 gibt. Das heißt, dass tatsächlich... aber wenn das in Hamburg ja schon passiert, immerhin ein...
Also ich bin nicht 100% sicher, aber ich weiß, dass Hamburg extrem gute Zahlen hat, was das angeht. Klar sind das auch noch Vorteile davon, dass es ein Stadtstaat ist. Wenn wir jetzt an Sachsen-Anhalt denken, über eine wie große Fläche 9.500 Schülerinnen und Schüler verteilt sind, ist das ja noch ein viel größeres Problem.
Was wird dir das auch mitgeteilt, worunter die Schülerinnen und Schüler leiden? Du hast gerade schon von Druck gesprochen, aber da wird es ja wahrscheinlich noch viele andere Probleme. Also nicht, dass Druck kein Problem ist, aber Druck ist ja oftmals zunächst mal eine externe Form der Einflussnahme auf jemanden, zum Beispiel, weil wir kennen das, zum Beispiel vor Weihnachten die ganzen Prüfungen und dann gibt es Noten und Klassenarbeiten und dann muss man das alles auch noch schaffen. Sprecht ihr darüber, was da so die jungen Leute umtreibt?
Ja, also der Druck, den wir im bildungspolitischen Raum vielleicht irgendwo angehen können, das ist dieser Leistungsdruck, der von Schule ausgeübt wird. Mhm. Und wir als Bundesschülerkonferenz sind der festen Überzeugung, dass in Schulen an Schülerinnen und Schüler der falsche Leistungsdruck ausgeübt wird.
Das ist interessant, wieso der falsch gibt. Das heißt, es gibt auch einen richtigen Leistungsdruck?
Zumindest ein richtiges Maß oder eine richtige Art und Weise, wie das genau aussieht, das haben wir auch noch nicht gefunden. Wir wollen uns nur nicht grundlegend gegen die Vorstellung stellen, dass es in der Schule wichtig ist, an der einen oder anderen Stelle auch mal Leistungen zu erbringen. Und dass dadurch Druck auf Schülerinnen und Schüler entsteht, das ist ja passiert automatisch.
Ja.
Aber es gibt eben trotzdem ganz viele Stellschrauben, an die man theoretisch rangehen muss. Prüfungskultur ist das eine, vielleicht auch eine Prüfungskultur, die tatsächlich mit der gelebten Gesellschaft nach der Schule zu tun hat, wäre ein super Ansatz. Auch das Grundprinzip Noten, nachdem wir momentan arbeiten, das mal zu überdenken, wäre eine super Sache. Und das sind alles Sachen, die man schon im Raum Schule angehen könnte, was definitiv eine positive Auswirkung auf den Druck auf die Schülerinnen und Schüler hätte. Dazu kommt natürlich, dass wir gerade einfach in einer Zeit von multiplen Krisen und Kriegen leben, was an jungen Menschen natürlich auch nicht vorbeigeht und was auch den Druck auf sie ausübt. Also wenn man sich Studien anschaut, wovor haben junge Menschen gerade die meiste Angst, womit beschäftigen sie sich am meisten? Da sind Kriege oder die persönliche familiäre Zukunft oft sehr weit oben dabei. Und ich glaube, da muss auf jeden Fall ein Angebot geschaffen werden, darüber zumindest zu sprechen, wenn nicht sogar irgendwie auszuhelfen.
Ich finde, was Leistung angeht, ist die grundsätzliche Fehlinterpretation, dass Leistung immer zwangsläufig korreliert mit einer Ziffer oder mit Druck. Denn wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung berichten kann, ist die größte Leistung wird da gebracht, wo Schüler ihr Potenzial entfalten können. Also das heißt, Leistung entsteht ja nicht zwangsläufig durch Druck, sondern Leistung entsteht, weil jemand Lust darauf hat, etwas so gut zu machen, dass am Ende dann zwangsläufig Leistung auch rauskommt. Ja, also Potenzialentfaltung statt Druckbetankung wäre da sicherlich, ja, aus meiner Sicht zumindest der richtige Weg. Ich möchte dich noch was fragen, was nur so halb mit unserem Thema zu tun hat, weil es mich gerade umtreibt. Es gibt so einen Effekt, der nennt sich The Kids These Days. Also irgendwie alle älteren Leute sagen, früher war alles besser und die heutige Jugend hat, und dann kann man es aufzählen, kein Respekt mehr, dies, das, Adidas. Und das ist jetzt anekdotisch, aber ich habe ein TikTok-Video gesehen von einer Lehrerin, die davon spricht, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler als indifferent wahrnimmt, also als irgendwie nicht erreichbar, geradezu apathisch. Und dann habe ich mal in meinen Channel reingefragt auf Instagram, irgendwie hunderte Antworten bekommen und auch hier. Also es kann sehr gut sein, dass das total selektiv ist, und manche haben auch gesagt, nee, das sehe ich nicht so. Aber viele haben das gesagt, so, dass sie das Gefühl haben, dass sie sich echt bemühen, die Inhalte aufzubereiten, sodass sie irgendwie nah sind, aber es Schülerinnen und Schüler gibt, die sich irgendwie nicht berühren lassen. Kannst du das nachvollziehen? Also, weil das macht mir nämlich Angst, weißt du? Also mir macht es, ich denke immer, Bildung wird ja richtig gut, wenn sie berührt. Also wenn sie einen irgendwie mitnimmt, wenn man die Relevanz erkennt.
Ja.
Egal, ob man dann hinterher in den Beruf startet oder nicht. Aber man kann ja sagen, ey, das war ganz wunderbar, dass du das Drama gelesen hast. Jetzt mal als Deutschlehrerbeispiel. Muss ich nicht weitermachen, aber war lustig. Ich weiß jetzt mehr so, ich kenne mich ein bisschen besser aus, ich habe hier Kultur erfahren. Aber wenn das nicht mehr so ist, so, das wird mir echt Angst machen. Eine apathische Jugend können wir uns echt nicht erlauben, sage ich mal.
Ja, ich glaube, das ist das eine, dass das, was in der Schule vermittelt wird, viel zu wenig ansprechend ist oder ansprechend gestaltet ist oder Schülerinnen und Schüler selber merken, das, was ich mir hier gerade anschaue, womit ich mich gerade beschäftige, brauche ich gegebenenfalls im Leben nie wieder. Das ist das eine, und dann so schon so eine Grundhaltung entsteht. Das andere ist natürlich, wogegen man ankämpft. Mhm. Wenn man sich vergleicht mit Videos, die kurze Sekunden lang sind und einen auf TikTok zu einer sehr kurzen Aufmerksamkeitsspanne verhelfen, dann ist das natürlich ein sehr schwieriger Kampf, den man da zu führen hat. Und ich glaube trotzdem noch, dass man das mit sehr, sehr gutem Unterricht schaffen kann. Es ist natürlich deutlich, deutlich schwieriger. Und je nachdem, worüber man spricht, ist es, glaube ich, ja, an der Stelle super wichtig, einfach dieses grundlegende Format der Wissensvermittlung umzugestalten. Wir sitzen momentan in der Schule und haben viermal am Stück 90 Minuten oder achtmal am Stück 45 Minuten, wo uns von vorne was erklärt wird und wir das im besten Fall noch mitschreiben. Ja, inzwischen kommt anscheinend irgendwie an, dass dieses Bulimie-Lernen nicht mehr der richtige Schritt ist, um jungen Menschen Wissen zu vermitteln. Wenn man nun dagegen ankämpft, dann ist auch der Gegner ganz schön groß und das lässt sich nicht mehr so wegschieben. Ja.
Du hast gerade selber davon gesprochen, dass Lehrkräfte in gewisser Weise auch in Konkurrenz sind gegenüber diesen aufmerksamkeitsfangenden Maschinen, und die meisten von uns werden Doomscrolling auch aus eigener Erfahrung kennen, also dieses auf Social Media zu hängen und die Zeit zu vergessen. Würdest du sagen, dass in den Schulen in puncto Medienpädagogik genug getan wird und Medienkompetenzerwerb?
Nee, auf gar keinen Fall. Da wurde viele Jahre lang was verpasst. Mhm. Viele Jahre lang war Medienkompetenz in der Schule kaum ein Thema. Es gibt immer noch Bundesländer oder Schularten in Bundesländern, die sich damit nahezu bis gar nicht beschäftigen. Und in der Zeit wurde was Riesengroßes verpasst. Also das Neueste, womit man sich teilweise in der Schule beschäftigt hat an Medien, das sind Texte. Das sind historische, informative Texte im Deutschunterricht, mit denen man sich beschäftigt hat. Und jetzt auf einmal wundert man sich, warum Schülerinnen und Schüler auf einmal mit zum Beispiel TikTok oder Instagram-Videos konfrontiert sind und nicht so richtig in der Lage sind, das entsprechend einzuordnen. Ich glaube, wenn man da die letzten 20 Jahre eine Art von Medienbildung, ob jetzt in einem eigenen Fach oder im Querschnitt, etabliert hätte, wo man auf die immer neueren Formate eingegangen wäre, dann hätten wir jetzt heute nicht diese riesengroße Lücke oder Schlucht, die auszufüllen sein müsste. Denn das haben wir gerade. Also wir haben Schulen, wo in manchen Ecken noch der Polylux oder Overhead-Projektor rumsteht. Aber Schülerinnen und Schüler sollen mit 30 Sekunden langen, teilweise von Populismus geprägten Videos umgehen können. Und Lehrkräfte und Eltern wundern sich, warum sie das nicht können. Und deswegen muss unbedingt so schnell wie möglich eben in den Fach- oder im Querschnitt Medienkompetenzen im Unterricht vermittelt werden. Dabei können MedienpädagogInnen in der Schule definitiv unterstützen. Aber ich glaube, es fängt damit an, entsprechend erstmal den Lehrkräften an vielen Stellen Medienkompetenzen zu vermitteln. Also es kann ja nicht sein, dass Schülerinnen und Schüler in den Unterricht reingehen und die Lehrkräfte noch nicht mal mit der neuen digitalen Tafel, die wir jetzt seit dem Digitalpakt haben, umgehen können und dann versuchen müssen zu erklären oder entsprechend Formate einzuordnen. Ich glaube, da ist der Ansatzpunkt erstmal woanders. Natürlich muss aber vorübergehend auch Schülerinnen und Schülern geholfen werden. Das kann sehr gut gemacht werden mit externen Unterstützern an der Schule. Aber da bewegt sich momentan einfach noch viel zu wenig.
Spricht das aus deiner Perspektive gegen ein flächendeckendes Smartphone-Verbot an Schulen?
Ja, weil wenn man es aus der Schule verbannt, findet es nicht automatisch weniger statt. Nur Lehrkräfte und Schulen sind damit nicht mehr konfrontiert. Ich glaube, Smartphone-Verbote, das war einerseits dieser Aufschrei, der da auf einmal aus der politischen Richtung kam, das war Wahlkampf. Weil man damit gut die Stimmen der eigentlichen Wahlzielgruppe gewinnen konnte. Mhm. Und das ist irgendwie was Vorgeschobenes, weil man sich mit den eigentlichen Problemen nicht beschäftigen müsste. Weil die eigentlichen Probleme würde man lösen mit der Vermittlung von Medienkompetenzen, mit Medienbildung und nicht, indem man die Smartphones oder nur die sozialen Medien eben aus bestimmten Räumen verbannt.
Seid ihr da im Austausch mit dem Kultusministerium? Denn soweit mir das bekannt ist, gibt es ja tatsächlich, also ich will jetzt nicht von konkreten Plänen sprechen, aber die beschäftigen sich ja tatsächlich mit der Frage eines Smartphone-Verbots. Ich glaube, es gibt auch ein Bundesland, das das sogar schon fürs nächste Schuljahr angedacht hat, weiß aber gerade nicht welches.
Ja, es ist natürlich überall eine Frage der konkreten Ausgestaltung. Mhm. Natürlich sollen Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts nicht vorm Handy sitzen und doomscrollen. Definitiv nicht. Aber es kann doch auch nicht der Weg sein, digitale Geräte, die teilweise in manchen Schulen einfach die einzige Grundlage legen, digital im Unterricht zu arbeiten, wenn das Schul-WLAN wieder nicht funktioniert, auch noch aus der Schule zu verbannen. Darüber können wir gerne reden, wenn Schulen ausreichend mit ein digitalem Endgerät pro Schülerin oder Schüler ausgestattet sind, dann ist das eine ganz neue Debatte. Und darüber können wir auch gerne reden, wenn Querschnitt in allen Fächern Medienbildung, Medienkompetenzen vermittelt werden. Aber bis dahin würde das einfach nur dazu führen, dass eben Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule deutlich uneingeordneter damit konfrontiert sind. Und ja, einzelne Landesschülervertretungen sind da in sehr konkreten Austausch mit ihren Kultusministern. Und ich glaube, daher kommt das auch so ein bisschen. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, das war eine Wahlkampfaktion, die Handyverbote ins Spiel zu bringen. Wenn sie jetzt umgesetzt werden und im allerschlimmsten Fall auch noch die gerade angesprochenen Maßnahmen nicht umgesetzt werden, macht man dann einen riesengroßen Fehler und geht in die ganz falsche Richtung.
Wir haben ja, und du hast es ja gerade gesagt, multiple Krisen heißt ja auch immer, vieles hängt mit vielem zusammen. Also mit anderen Worten, wir wissen zum Beispiel die DRK-Studie, die jetzt rausgekommen ist, dass 25% der jungen Leute ein problematisches Medienverhalten an den Tag legen. Und das ist aber nicht zwangsläufig kausal, sondern es ist erwiesenermaßen so, dass wenn man schon psychische Probleme hat, Social-Media-Nutzung die eben auch verstärken kann. Also mit anderen Worten, psychische Gesundheit hängt genauso mit dem digitalen Raum zusammen wie die Krisen, wie das Politische. Wir haben kurz über Prüfungskultur und Noten gesprochen. Gibt es noch was, wo ihr euch drüber austauscht, wo du sagst, wenn du einen Zauberstab hättest und sagen würdest, das müsste die öffentliche Debatte bestimmen, das wäre etwas, wo du sagen würdest, ab morgen jeden Tag?
Ja, denn Schule und Bildung. Ich glaube, wenn man, da gab es so eine schöne Zahl, wenn man sich das Wahlkampfduell zwischen Merz und Scholz anschaut, dann spielt da Schule oder Bildung nicht nur ein bisschen, sondern überhaupt keine Rolle. Mhm. Ich glaube, irgendjemand hat das mal nachgezählt, dass die Worte Kinder und Jugendliche kommen ein paar wenige Male vor. Und da würde ich wieder zurück zu dem kommen, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn man mit Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen spricht, dann hat man automatisch deren Themen dabei. Und deswegen ist dieses große Thema, was aktuell eben fehlt, Beteiligung. Das Miteinbringen von Kindern und Jugendlichen, ob das in politischen Gremien ist oder im Ortsverband, im Kinder- und Jugendbeirat, im Ort, in der Stadt, wie auch immer. Und damit würde man sich automatisch die Kinder- und jugendpolitischen Themen direkt in den Diskurs holen. Und tatsächlich ist es ja dann auch noch so, dass es neben den Kinder- und jugendpolitischen Themen so ist, dass Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler auch noch zu allen anderen Themen eine Meinung haben. Es ist ja nicht so, dass Kinder und Jugendliche nur Kinder- und Jugendpolitik machen. Wenn wir über Rente reden, wenn wir über Arbeit reden, wenn wir über Wirtschaft reden, ich glaube, das sind alles Themen, wo junge Menschen eine Meinung zu haben, die auch auf jeden Fall mit einbezogen werden muss. Die Schuldenbremse ist da, glaube ich, ein super gutes Thema. Super oft wurde im politischen Diskurs behauptet, dass das Thema auf Grundlage der Perspektive der Jugend so behandelt wird.
Also im Sinne von, wir überlassen die Schulden sonst den jüngeren Generationen.
Da, genau, du sprichst genau das aus, was ich denke. Und ich glaube, wenn man da die Jugend tatsächlich mal gefragt hätte, wie das konkret aussehen soll, wäre man zu einem anderen Ergebnis gekommen als dem.
Hast du mit Leuten auch gesprochen aus der Bundesschülerkonferenz, die an Schulen sind, wo so ein partizipativer Ansatz auch gefahren wird? Denn du hast jetzt gerade über Ortschaften geredet, du hast über die höheren politischen Gremien geredet. Schulen insgesamt sind ja jetzt nicht unbedingt Orte der Partizipation für junge Leute.
Ja, also natürlich, das ist so dieser grundlegende Diskurs für uns in der Schülervertretung. Inwiefern haben wir die Möglichkeit, unsere Themen mit einzubringen? Vielleicht auch, bevor man auf die höheren Ebenen geht. Und da ist an sehr vielen Stellen zumindest ein gesetzlicher Rahmen schon geschaffen. An jeder Schule, die staatlich organisiert ist, muss es eine Schülervertretung geben, die auch angehört werden muss und auch quasi Vertreter, Delegierte zu höheren Gremien entsetzt. Also so entstehen wir als Bundesschülerkonferenz ja quasi auch. Jeder kennt aus seiner Schulzeit Klassen- und Schulsprecher und die treffen sich im Optimalfall monatlich in der Schule und besprechen da die Themen, die in der Schule relevant sind und gehen damit zur Schulleitung, zum Schulträger, überall da, wo es relevant wird und entsenden eben Vertreter oder Delegierte in dem Fall dann auf die Kreis- oder Bezirksebene, wo dann über Themen auf der Ebene diskutiert wird. Da geht es dann oft um Schulneubauten oder Schulsanierungen. Und auch da findet natürlich so ein Austausch statt zwischen den Schulen, wo dann teilweise auch schon Konzepte von Schulen von Schule zu Schule übernommen wurden, alleine über die Schülervertretungsgremien. Theoretisch geht es dann weiter auf der Landesebene, wo Lehrpläne in der konkreten Ausführung diskutiert wird, wo es um Lehrkräfte geht, meistens oder im Optimalfall in direkter Zusammenarbeit mit dem Ministerium. Und die Landesschülervertretungen, also diese Landesgremien, entsenden dann Delegierte zu uns, womit wir uns dann eben natürlich auch darüber legitimieren, nahezu alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland vertreten zu können. Und das funktioniert vom Grundaufbau dieser Pyramide ja schon mal unfassbar gut. Also das ist ja überhaupt keine schlechte Idee. Das Problem ist nur, dass das an sehr vielen Stellen mangelhaft ausgebaut ist. Also da ist wieder diese Scheinbeteiligung das eine, aber eben fehlende Unterstützung das andere. Also gerade auf dieser kreis- und kommunalen Ebene konstituieren sich Kreisschülerräte und es gibt super viele engagierte Schülerinnen und Schüler, die da tatsächlich Bock drauf haben, sich da zu engagieren. Aber es fehlt eben an der Unterstützung, weil das Schulamt das irgendwie noch nicht kennt oder das da nicht angekommen ist, kann das Ganze nicht so richtig stattfinden. Und das ist an vielen Stellen super schade und deswegen funktioniert das auch nicht überall.
Was ich gerade sehr spannend fand, war, dass du gesagt hast, dass über diese Gremien dann auch Konzepte ausgetauscht worden sind, weil das ja tatsächlich dann auch nochmal eine Wirkung zeigt. Gibt es Beispiele dafür, wo du das Gefühl hattest, dass eure Einmischung zu einer Veränderung geführt hat?
Ich glaube, ich kann von meiner eigenen Schule erzählen. So hat es mich dann irgendwann auch in die Schülervertretung geführt. Da ging es um Schulessen. Das Schulessen hat nicht gut geschmeckt, das hat nicht gut funktioniert. Der Raum, in dem gegessen wurde, war nicht schön. Und da hat dann tatsächlich mal ein Austausch stattgefunden. Wo funktioniert das denn woanders? Wie ist da vielleicht das Konzept? Und das wurde dann mitgebracht. Dann haben wir in der Schule darüber diskutiert, haben als Schülervertretung mit der Schulleitung gesprochen. Irgendwann dann auch mit dem Schulträger und dem Essenanbieter, der das Ganze in der Schule veranstaltet hat. Und als ich da am Ende rausgegangen bin aus der Situation, hatten wir einen neuen Essenanbieter, wo wir in der Ausschreibung und auch in der Auswahl dann am Ende als Schülerinnen und Schüler beteiligt waren, also an Probeessen mit teilnehmen durften und allem. Und ich super zufrieden sagen kann, da haben wir mitgewirkt. Aber auch auf höheren Ebenen gibt es Landesvertretungen, Landesgremien, die von sich selber behaupten können, zu Recht, dass sie in ihrem Land zum Beispiel ein Schülerticket erwirkt haben, mit dem Schülerinnen und Schüler sehr vergünstigt, wenn nicht sogar kostenlos, mit Bus und Bahn reisen können. Also ich glaube, es gibt viele Stellen, an denen das sehr gut funktioniert hat. Das hängt oft zusammen mit super engagierten Leuten in Ministerien und Behörden und in der Politik. Aber an manchen Stellen fühlt man sich auch, als würde man gegen eine Mauer laufen und nichts erreichen können.
Lieber Fabian, zum Abschluss. Dieser Podcast wird ja von unterschiedlichen Ebenen gehört, aber natürlich auch vor allen Dingen von Lehrkräften. Gibt es, sage ich mal, eine Botschaft, ich fand das gerade so schön positiv, aber du kannst natürlich, wie du möchtest, aber gibt es eine Botschaft, wo du sagst, das sollten alle Lehrkräfte nochmal so im Hinterkopf haben?
Boah, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass es manchmal so durchkommt, als würde ich mich an oder würden wir uns als SchülervertreterInnen an manchen Stellen gegen Lehrkräfte stellen. Und das darf auf gar keinen Fall der Durchklang sein, weil ich von super vielen, super tollen, meist engagierten Lehrkräften weiß, die am Ende unser Schulsystem, so wie es gerade ist, zusammenhalten und das nicht anders funktioniert und das tatsächlich an ganz anderen Ebenen hapert. Und ich glaube, wenn an den Stellen die Lehrkräfte gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern und gegebenenfalls sogar noch den Eltern da auf die nötigen Veränderungen hinarbeiten würden, dann kommt man, glaube ich, irgendwann gegen diese festgebauten Wände, von denen ich gerade gesprochen habe, gemeinsam sehr gut an, um die Schule im Interesse von denjenigen, die es tatsächlich jeden Tag erleben, also Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, so umzugestalten, dass es am Ende zu dem Ort wird, an dem wir alle gut lehren, leben und lernen können und uns da dann tatsächlich vielleicht am Ende sogar mal irgendwo wohlfühlen.
Aber das ist doch eine super Botschaft. Hoch die schulische Solidarität.
So sieht's aus.
Lieber Fabian, ganz vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fay.
Mission Magisches Tagebuch, ein mutmachender Podcast für Kinder. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hört mal rein.